Trauerschatten. Der Podcast über Trauer, Verlust und das Leben danach.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Trauerschatten. Mit mir dabei ist heute Sabrina Lorenz. Hi Sabrina.
Hello, wie schön, dass ich heute hier sein darf.
Ja, danke, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Für die Leute da draußen, die Sabrina noch nicht kennen, habe ich wie immer eine kleine Vita mitgebracht und du darfst sie dann korrigieren oder ergänzen, wie du das möchtest. Sabrina Lorenz hat Soziale Arbeit und Sozialpädagogik studiert. Darüber hinaus agiert sie als Referentin, Autorin, Slam-Poetin und Aktivistin, unter anderem zu den Themen Inklusion, Ableismus, Barrierefreiheit und Medizinkommunikation. Zusammen mit Kevin Hoffmann organisiert sie das Kämpferherzen-Treffen, das bisher größte Community-Treffen für Menschen mit Behinderungen und oder chronischen Erkrankungen in Deutschland. Zudem produziert sie mit Moritz Brückner den Podcast Inclusive Uns. Passt das so?
Das klingt wundervoll. Vielen, vielen Dank für die Vorstellung.
Gut, würde ich dann direkt dir das Wort übergeben mit der einleitenden Frage. Was hat dich traurig gemacht, Sabrina?
Ich finde die Frage allein so schön, weil die so vielfältig ist und auf so viele Ebenen anspricht. Wenn wir diese Podcast-Folge aufnehmen, dann ist wahrscheinlich die ehrlichste Antwort die Welt. Die Welt macht mich traurig, weil, glaube, ganz viel passiert, ganz viel in unserem politischen und gesellschaftlichen Weltgeschehen. Und in dem, was in der Welt passiert, sind wir als Individuen ja auch noch da. Und wir haben dann irgendwie unsere eigenen Themen, die mal lauter und mal leiser sind und mal mehr oder mal weniger Raum einnehmen. Und wenn ich daran zoome, dann macht mich traurig, dass das Leben, was ich nie leben werde und die Chancen, die ich nicht bekommen werde, aufgrund der Tatsache, dass ich mit einer chronisch fortschreitenden Erkrankung lebe und dass die Welt mit noch viel zu vielen Barrieren gespickt ist, sodass Zugänge ganz häufig verbaut sind und die Zugänglichkeit gar nicht erst ermöglichen. Das ist wahrscheinlich die lange, kurze Antwort.
Ja, die lange, kurze Antwort vom großen Bild runter in die individuelle Lebensrealität. Das hatte ich ja tatsächlich explizit aus dem Intro rausgelassen, weil ich wollte, dass du diesen Part für dich sozusagen übernimmst und du sozusagen auch vorgeben kannst, wie du mit diesem Thema einsteigen möchtest. Weil ich glaube, wir hatten das auch so ein bisschen im Vorgespräch und ich kenne das auch von vielen anderen Menschen mit chronischen Erkrankungen, so ein Brennglas draufgelegt wird, dass irgendwie diese ganze Individualität von Menschen mit chronischen Erkrankungen dann irgendwie gar nicht sichtbar gemacht wird. Oder halt eben komplett verdrängt wird. Ich weiß nicht, wie du das siehst, deshalb, also was denkst du dazu?
Ich kann den Eindruck total nachvollziehen. Ich glaube auch hier, dass es auch da eine Vielschichtigkeit gibt. Zum einen, ich lebe mit einer Erkrankung, die nicht immer direkt ersichtlich ist. Es gibt ja Erkrankungen, die sind mehr oder weniger direkt ersichtlich. Und ich glaube, wenn man aber sich länger mit mir unterhält oder länger mal erfragt, wie sieht denn dein Alltag aus, dann ist meine Erkrankung schon ein sehr großer Alltag da, ein großer Teil davon, wie mein Alltag sich gestaltet. Und ich glaube, dass wir ganz häufig in unserer Gesellschaft, wie du sagst, Menschen auf ihre Behinderung und oder chronischen Erkrankungen reduzieren. Und sagen, das ist der ausschlaggebende Punkt oder das ist das eine Merkmal, was gerade irgendwie in den Vordergrund rückt. Und das ist total schade, weil dadurch die Individualität verloren geht. Ich bin ja so viel mehr als nur chronisch krank und schwerbehindert zu sein. Aber ich bin eben auch das. Und dann merke ich auf der anderen Seite, es gibt Räume, in denen es dann so runtergespielt wird, weil dann die Individualität so weit hervorgehoben wird, dass total vernachlässigt wird, was für einen großen Raum chronische Erkrankungen und Schwerbehinderungen im Leben einnehmen können. Ich glaube, das ist immer so eine Frage, aus welcher Betrachtung oder welchem Blickwinkel haben wir hier gerade, welche Perspektive. Weil für mich ist es so, dass ich, die Art und Weise, wie ich mein Leben gestalte, ist natürlich sehr stark dadurch geprägt, was für Erfahrungen ich mit meiner chronischen Erkrankung mache. Und alles, was ich erlebe, erlebe ich eben auch mit meiner chronischen Erkrankung. Und Es gibt Erkrankungen und Schwerbehinderungen, die eben gravierender oder nicht so gravierend in den Lebensalltag eingreifen. Und es gibt Phasen, wo es so viele andere Themen gibt, über die ich gerne rede und die meinen Alltag gestalten. Und manchmal gibt es eben Phasen, wo diese Erkrankung so zentral ist, dass es gerade ganz wenig Raum und vielleicht aber auch emotionale oder kognitive Kapazität gibt, als um über ein anderes Thema als das zu sprechen. Und deswegen glaube ich, ist das zu komplex, anstatt einfach nur zu sagen, ah ja, wir reden immer viel zu viel über Erkrankungen oder ah ja, wir reden viel zu wenig darüber.
Ich habe mir nämlich auch schon so ein bisschen Gedanken dazu gemacht, also nicht nur im Zuge auf unser Gespräch in Vorbereitung, sondern auch allgemein, wie Räume für andere Lebensrealitäten gestaltet werden. Und das ist halt in meiner Wahrnehmung auch immer mal wieder der Fall ist, gerade in, finde ich, sehr kapitalistisch orientierten Räumen, dass es dann halt eher so ein Abklappern von Checklisten ist. So, hey, wir haben eine schwarze Person, hey, wir haben eine queere Person, hey, wir haben eine Person, die eine Behinderung hat. Und das ist dann halt so vor allem halt, also wir sind ja beide auf LinkedIn unterwegs, leider Gottes, dass man dann das sehen kann. Und das ist dann so, ja, okay, aber wird halt trotzdem die Individualität der Personen gesehen, wird halt trotzdem gesehen, dass all diese Gruppen ja teilweise auch sehr ähnliche Kämpfe zu kämpfen haben. Also auch auf unterschiedliche Art und Weise, aber immer noch Kämpfe um Zugänge, Kämpfe um eine angemessene Gesundheitsversorgung, die respektvoll stattfindet und unabhängig von sozioökonomischen Rahmen ist, die auch ein Anrecht haben auf eine politische Sichtbarkeit und dass eine politische Agenda da auch beispielsweise in unserem Bundestag da ist für diese Menschen. Das wird halt aber oft nicht gesehen. Das finde ich halt so ein bisschen schade, weil das dann halt eben reduziert wird auf die vielleicht größte Lebensrealität oder der größte Aspekt einer Lebensrealität einer Person, die dann halt so dafür bekannt ist. Und dann wird dann halt auch immer so viel Fokus drauf gelegt. Und das finde ich dann halt auch so schwierig, den Leuten den Raum zu geben, die sie irgendwie brauchen.
Absolut, total. Vor allem gibt es ja auch Lebensrealitäten, die dann überschneidend sind. Und wenn wir dann sagen, ah ja, alle Menschen sind gleich und alle sind gleich zu behandeln, dann verkennen wir, dass die Lebensrealitäten von marginalisierten Menschen eben nicht gleich sind. Dass marginalisierte Menschen eben, wie du gerade angesprochen hast, Kämpfe kämpfen, die nicht marginalisierte Menschen nicht kämpfen. Und vielleicht sehen die Barrieren und die Hürden und die Diskriminierung, die eine queere Person erlebt oder die eine behinderte Person erlebt oder die eine migrantische Person erlebt, vielleicht von außen erstmal unterschiedlich aus. Aber der Ursprung ist ja ganz häufig ein ähnlicher. Und es ist ganz häufig ein, du bist anders und du bist weniger wertvoll. Und dann gibt es Menschen, die mehrfach marginalisiert sind, die vielleicht queer und behindert sind, die queer sind und eine Migrationsgeschichte haben. Und dann potenziert sich ja dieses Potenzial an Barrieren, dieses Potenzial an Identitätsgeschichte, was einfach auch viel vielleicht durch Gewalt geprägt ist. Und auch das braucht die Räume. Und wenn du sagst, okay, es geht auch ganz häufig immer um politische und gesellschaftliche Teilhabe, dann finde ich es wichtig zu sagen, okay, wir betonen das, dass die Person in meinem Fall behindert ist, weil das bedeutet sonst, ich brauche eben andere Zugänge oder ich brauche einen barrierefreien Zugang. Ich bin aber, also und da fängt es eben an, wie vielschichtig das ist, weil wenn wir jetzt auf LinkedIn zum Beispiel schauen, dann bin ich da, die behinderte Person, die referiert oder die ein Buch geschrieben hat. Und das ist so spannend, weil ich merke das immer wieder, wenn Menschen sich neu begegnen, dann fragen die nicht an erster Stelle, was ist deine Lieblingsfarbe, sondern die fragen, was machst du beruflich? Und dann ist es direkt so ein Label. Und vielleicht ist aber auch LinkedIn dafür eben so eine sehr prädestinierte Plattform, weil es da auch irgendwie sehr viel um den Beruf geht. Aber auch da fangen wir ja dann direkt an, wieder so Kategorien zu bauen und weiß nicht, vielleicht sollten wir die Menschen um weniger Kategorien zu bauen, erstmal fragen, okay, was ist eigentlich dein Lieblingstier und was ist deine Lieblingsfarbe?
Was ist deine Lieblingsfarbe?
Glitzer. Ich finde, ich weiß nicht, ob das eine eigene Farbe ist, aber wenn du sein ist, dann finde ich die toll. Ja? Und du?
Ich weiß gar nicht, wie die richtige Nennung ist, aber so, ich glaube, so Flieder heißt das. Also so ein bisschen schwaches Lila, was so fast in so ein Rosa übergeht. Mhm. Das ist, glaube ich, so aktuell meine so Lieblingsfarbe.
Das klingt voll schön, ja. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen abhängig, also wie es einem vielleicht auch geht. Vielleicht ist im Frühling meine Lieblingsfarbe auch eine andere als im Herbst oder so.
Und dieser ganze Arbeitskontext, ja, ich sehe das halt auch so mit diesen Labeln. Und ich meine, ich bewege mich da jetzt auch so mit Quirmet schon ein paar Jahre und sehe das halt natürlich auch so mit Quirmet, wie Leute das von außen labeln und wie sie sich tatsächlich damit beschäftigt haben. Und natürlich war es für mich dann auch irgendwann eine Entscheidung, so offener mit bestimmten Themen umzugehen und da reinzusteigen. Und für mich aber auch immer öfter, also ich habe alleine in dem letzten Jahr 5 Anfragen von verschiedenen Produktionsfirmen abgelehnt für so, ja, wir haben gesehen, was du für Content machst neben Quirmet auf Social Media, wir würden dich gerne einladen zu dem Thema X-Plon oder sonst was. Und ich habe mir jedes Mal gedacht, so, dadurch, dass ich halt auch im Marketing arbeite, ist es so, ich möchte nicht drauf reduziert werden. Weil klar, Leute feiern das, dass dann man offen mit dem Thema umgeht, beispielsweise in meinem Fall Gewalt in der Familie oder halt ne, mentale Gesundheit und sowas. Aber ich fühle mich gerade im Kontext, wenn das Medienhäuser machen, sowohl private als auch öffentlich-rechtliche, dass ich mich dann zu häufig reduziert finde auf so ein Content-Piece. Ich fühle mich dann reduziert auf so, hier, das sind diese Kacheln zu der Person und dann gucken wir, wie erfolgreich das war, gemessen an Likes und Reichweite und das, that's it. Und das ist so, dann möchte ich lieber meine Geschichte mit ganz wenig Reichweite erzählen und hoffe, dass ich so dadurch Leute erreiche, aber on my terms, über meinen Newsletter, über meine ein paar Kacheln und wenn dann halt nur 20 Leute das liken und sehen, dann ist es so, that's it. Und klar, da hängt halt so viel anderes mit zusammen. Natürlich auch Reichweite und Leute sehen deine Arbeit und sonst was. Aber jedes Mal, wenn ich dann halt den Content sehe von diesen Produktionsfirmen, denke ich mir so, ja, okay. Aber ich fühle mich dann trotzdem halt so reduziert eben auf so eine Kachel und auf so eine Storyline. Und das ist so, ich tue mir damit schwer, das noch so in irgendeiner Weise anzunehmen, weil ich finde, das verkappt es natürlich halt auf so ein paar Kacheln. Und natürlich halt dieses ganze Thema Community-Moderation und sowas. Und da habe ich einfach auch in manchen Fällen einfach zu wenig Vertrauen. Um aber zurückzukommen, irgendwie so ein bisschen auf dieses, wie du das beschrieben hast, dieses Leben, was du nie leben wirst. Das ist ja auch so diese Überlegung, wie man sich zeigt, was man sieht, was andere leben und was man halt nicht mehr leben kann.
Ja.
Und wie war das für dich, wo du erkannt hast, dass es sozusagen bestimmte Lebenszweige für dich nicht mehr geben wird?
Das erste Mal, dass ich das verstanden habe, da gab es noch kein Social Media. Also ich bin mir der Realität schon sehr, sehr lange bewusst. Ich glaube, Social Media ist zum einen ein ganz, ganz großartiges Tool, weil wir unsere Geschichten selber schreiben können, weil auch da geht es wieder um Zugänge. Viele marginalisierte Menschen kriegen nicht mal eben so die Zugänge, alles zu erzählen oder ihre Geschichten zu teilen. Das können wir durch Social Media eben möglichst selbstbestimmt tun. Eben zum Beispiel auch über den Podcast hier, über all das, was du ja auch machst. Und gleichzeitig sehen wir auch immer nur einen Ausschnitt von einem Leben. Und wir werden niemals in Gänze das ganze Leben einer anderen Person irgendwie verstehen. Also ganz banales Beispiel, wenn ich jeden Freitag mir eine Pizza bestellen würde, ich aber immer nur die Pizza teile, dann denken alle nach 3 Monaten, ich esse nur Pizza, weil ich keine andere Nahrungsmittel vielleicht teile. Oder wenn ich immer nur meinen Urlaub teile, der vielleicht aber nur 2-mal im Jahr stattfindet, dann ich aber nichts anderes teile, dann suggeriere ich ja, ich bin nur im Urlaub. Und ich kann aber genauso verstehen, dass dann Menschen sagen, okay, ich möchte aber nicht mein Leben in all seinen Facetten teilen und ich möchte nicht jedes Detail meines Lebens irgendwie online teilen. Das ist ja auch voll fein, da soll ja auch jede Person für sich selber entscheiden, was sich gut und richtig anfühlt. Möchte ich überhaupt andere Menschen irgendwie online zeigen oder bitte mit Konsens, bitte die Leute fragen. Bei Kindern ist es nochmal ein ganz anderes Thema, aber ich glaube, das wird hier Ausufern. Und natürlich sehe ich dann Lebensmomente von anderen Menschen, wo ich weiß, das werde ich nicht erleben. Dann ist es das eine Festival, auf dem ich, wo ich weiß, ich würde da nie sein. Oder es ist der eine Urlaub, den ich eigentlich gebucht hatte, aber dann wurde ich krank und ich konnte nicht mehr fliegen. Oder es ist die eine Jobchance, die ich unbedingt haben wollte, aber wusste, wenn ich den Job eingebe, dann würde ich ein gesundheitliches Risiko eingehen. Und ich muss in meiner Lebensrealität sehr darauf achten, dass ich die Kraft, die ich habe nicht viel Kraft am Tag. Ich habe wahrscheinlich weniger Energie als nicht chronisch erkrankte Menschen am Tag. Und ich muss ziemlich gut damit haushalten. Und wenn ich zu viel davon ausgebe, dann werde ich einen Fortschritt in meinem Krankheitsverlauf verzeichnen. Das bedeutet, ich kann nichts mehr machen, was zu viel Energie ausgeben würde. Ich glaube, dass dann Gefühle da sind, die auch komplexer sind als nur, ja, okay, so ist das. Weil wenn du jetzt zum Beispiel, du gehst jetzt auf dieses eine Festival, auf das ich immer wollte, und ich weiß aber, das kann ich einfach nicht, dann kann ich traurig darüber sein, dass das nicht mehr meine Realität ist, sondern es ist ein Trauerprozess, dass ich das nicht mehr machen kann. Und ich darf mich aber auch gleichzeitig mit dir freuen. Und gleichzeitig soll das dir nicht das Gefühl geben, dass du es nicht mehr teilen darfst. Ich habe das manchmal, dass wenn ich einen guten Tag habe und sage, okay, ich habe heute ganz okay Kraft und ich kann heute irgendwas machen, was gerade nicht einfach nur mein Überleben sichert, dann habe ich schon Angst, das zu teilen. Aus der Angst heraus, dass mir Leute zuschauen, die an dem Tag es nicht gut geht und sagen, ah ja, die kann das machen und ich nicht und das macht mich jetzt traurig. Und ich weiß auch gleichzeitig, dass ich ja nicht die Gefühle, also ich bin nicht verantwortlich für all die Gefühle, die andere Menschen haben, gerade wenn wir auf Social Media sind und uns mehrere Menschen da zuschauen. Und gleichzeitig möchte ich aber auch niemanden in eine Situation bringen, in der die Person sich unwohl fühlt. Genauso möchte ich aber nicht, dass meine Freundinnen mir nicht mehr erzählen, was sie alles, auf welche Geburtstage sie eingeladen werden und welche Urlaube sie machen und was sie alles so erleben, weil ich ja dann auch noch weiter ausgeschlossen bin. Und wenn mir Menschen erzählen, guck mal, das und das und das habe ich erlebt und sie erzählen mir davon und sie erzählen das mit diesem Strahlen in den Augen und sie erzählen mir und schicken mir Fotos und sagen, guck mal, ich habe gerade an dich gedacht, weil ich weiß, du magst die Sonne und da geht gerade die Sonne hinter dem Berg unter. Und das ist gerade für dich, auch wenn du hier niemals sein wirst. Dann war ich dabei. Und dann bin ich nicht vergessen. Und ich verbringe so viel Zeit meines Lebens in meinen vier Wänden, dass das die Möglichkeit ist, wie ich noch dabei bin. Und da meine Erkrankung fortschreitend ist, weiß ich auch, dass je länger ich lebe, immer weniger Kapazitäten habe, dieses Leben mit Aktivität zu füllen. Und dass das, was jetzt noch geht, weiß, dass mir das irgendwann genommen wird. Und das soll aber andere Menschen nicht davor bewahren, nicht ihr Leben zu leben. So, diese Welt ist so groß und wir haben so viele Möglichkeiten. Und leider haben Menschen ganz unterschiedliche Privilegien. Aber nur weil eine Person ein Privileg hat, heißt es ja nicht, dass sie das nicht auch nutzen darf, wenn es jetzt nicht jemand anderen verletzt oder die Freiheiten oder Ressourcen anderer Menschen einschränkt. Also ich glaube, es ist wichtig, sich der eigenen Privilegien bewusst zu sein, aber nur weil jetzt Freundinnen einen Roadtrip machen können, heißt es nicht, dass sie sagen sollten, ah ja, Sabrina kann es nicht machen, also lasse ich's.
Ich finde, bei dem, was du gerade gesagt hast, wo ich dir zuhören konnte, spricht da schon eine sehr große Reflektiertheit mit rein. Und zumindest ist es so, wie ich es wahrgenommen habe, dass du ja natürlich halt dir schon länger im Klaren bist, so was nicht mehr möglich ist. Und gleichzeitig aber betonst du ja immer wieder so, wie wichtig dir es trotzdem ist, dass Freundinnen das halt noch machen können, dass andere Leute das immer noch machen können und wie sehr du dabei bedacht bist, was du teilst oder nicht teilst und wie das wahrgenommen werden kann. Mhm. Und ich hatte mich ja auch eingelesen im Zuge dieses Podcasts, so mit diesen vermeintlichen Trauerphasen und die es alle gäbe, die natürlich alle verworfen sind, weil das halt auch komplett individuell ist und es halt von so vielen Faktoren abhängig sein kann. So, okay, wie trauern Leute? Sind sie jetzt eher so extrovertiert? Ändert sich ihre Verhaltensweisen? Geht es dann irgendwie in irgendeiner Weise in Konsummissbrauch hin? Also auch sowas wie zu viel essen, zu wenig essen, alles Mögliche. Muss ja nicht direkt irgendwie mit Drogen zusammenhängen. Und zumindest so wie ich das wahrgenommen habe, und korrigiere mich bitte, wenn ich da falsch liege, aber damit du so sein kannst, wie du sein kannst und das machen möchtest, was du machen möchtest, ist es ja schon so, dass du ja, dass du dich damit abgefunden hast, dass es jetzt sowas ist, so okay, that's it. Und wie kannst du das Beste daraus machen?
Manchmal, ja. Also ich weiß, dass wenn ich mich drüber aufrege, dann verwende ich ja darauf sehr viel Energie, die ich nicht habe. Und zum anderen ist es natürlich so, dass es Phasen gibt, die, wo es präsenter ist als in anderen. Es gibt Phasen, da sage ich, boah, ich bin ziemlich zufrieden mit meinem kleinen Leben. Und es ist vielleicht ja auch so ein bisschen, was uns suggeriert wird, dass das Leben ist ja nicht nur dann erfüllenswert, wenn wir alle einen Bulli ausbauen und Work and Travel über die ganze Welt machen. Oder, weiß nicht, es gibt Menschen, die finden es voll cool. Ey. Das will ich gar nicht absprechen, dass das ja möglich ist und dass das toll ist, dass es toll sein kann. Genauso gibt es Menschen, für die es ist unfassbar erfüllend, eine ziemlich hohe berufliche Position zu erreichen. Und für andere Menschen ist es super erfüllend, eine 9-to-5-Lohnarbeit zu haben, aber dann im Ehrenamt richtig krass aufzugehen oder im Hobby. Und das ist ja auch voll okay. Es gibt ja halt nicht diesen einen Lebensweg. Und es bedeutet ja nicht, dass das Leben nur da draußen in der Stadt oder in der Welt stattfindet, sondern es kann genauso in meinen vier Wänden stattfinden. Ich kenne Menschen, die sagen, boah, mein größtes Hobby ist es, zu lesen, und ich kann mich stundenlang in den Büchern verlieren. Und dann ist es doch gar nicht so schlimm, wenn ich das Haus gar nicht verlassen kann, weil ich habe doch alles, was ich brauche. Ich bin doch fein. Ich glaube, es ist immer so ein bisschen eine Frage, was ist die Möglichkeit und was ist das, was ich will? Und ich glaube, dass es einen ganz großen Raum dazwischen gibt und dass wir den irgendwie füllen können. Und trotzdem gibt es Momente, wo mir das manchmal präsenter ist als an anderen Momenten. Es gibt manchmal diese Momente, wo das Dahinschwimmen meiner Energie mir klarer ist als an anderen. An manchen Tagen kann ich das viel besser akzeptieren als an anderen. Und dann bin ich auch immer sauer. Und dann mache ich das Handy aus und sage, ich kann mir das gerade nicht angucken. Und ich kann gerade, also manchmal gucke ich mit Absicht irgendeinen coolen Film oder Doku über wie großartig die Welt da draußen ist und welche Möglichkeiten es hat, weil ich sage, boah, cool, wie cool, dass es das gibt, dann kann ich das auch sehen, auch wenn ich nie da sein werde. Und an manchen Tagen sage ich, nee, komm, ey, lass mich damit bloß in Ruhe, weil das tut mir gerade weh. Und ich glaube, was die Gesellschaft ganz häufig von uns verlangt, ist, dass wir davon ausgehen, dass Trauer ein Prozess ist, der irgendwann endet. So, irgendwann hast du es doch akzeptiert, irgendwann ist es doch vorbei. So, jetzt können wir doch weitermachen. Und ich glaube, Trauer ist in so vielen Facetten. Und für mich, oder ich kann nur für meine Trauer sprechen, und für meine Realität, ist das, um das ich trauere, ja immer Teil meiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Mein Trauerprozess wird in dem Moment abgeschlossen sein, in dem ich hier nicht mehr auf der Welt bin. Und bis dahin habe ich immer noch was zu verlieren. Und das tue ich. Und deswegen wird es nicht diesen Endpunkt geben von, wow, jetzt bist du fertig mit Trauern, weil ich immer was verliere.
Ich glaube, das können sich so viele Leute gar nicht vorstellen. Also zum einen, weil ich denke, dass vieles eben auch durch Social Media suggeriert wird, durch Medien, durch Life-Coaches mit hier, diese Big Five musst du im Leben erreichen, diese Bucketlist, diese Merch-Sachen, wo du so Sachen so freirubbeln kannst. In diesen ganzen Ländern war ich schon. Und klar, diese ganzen Plattformen, die Algorithmen, die ja dahinter stecken, die leben ja davon, dass die Leute Sachen liken, so was du, wo du schon überall warst, wie toll dein ausgebauter Bulli aussieht, wie wie teuer dein Urlaub war. Also es geht ja in kapitalistischer Richtung, geht es ja open-end, was du da alles machen kannst. Und ich würde mal sagen, das suggeriert ja schon bei sehr vielen nicht chronisch kranken Menschen ja diese sogenannte FOMO, diese Fear of Missing Out, dieses, oh, das musst du alles erreicht haben, das musst du alles gemacht haben, oh, guck mal, wie schön deren Küche oder whatever eingerichtet ist, guck mal, dies, das, jenes. Gleichzeitig finde ich, dass eben auch diese Sichtbarkeit nicht da ist oder nicht ausreichend da ist oder gleichzeitig mit diesem Verständnis von, wie porträtieren wir das für Leute oder was veranlassen wir damit für Gedankenprozesse bei Leuten, die das sowieso nie erreichen werden, weil eben sie chronisch krank sind, weil sie, ja, also die Wahrscheinlichkeit hier mit diesem vom Tellerwäscher bis zum Millionär oder sowas ist auch verschwindend gering bis gar nicht da, aber das wird halt immer suggeriert und da wird ja auch so eine riesige Unsichtbarkeit kreiert und natürlich halt so eine vermessene Messbarkeit, dass man sagt, so das ist das, was alle, das ist das in Anführungsstrichen, was alle erleben, was alle tun, was alle erreicht haben müssen. Aber was bin ich dann für ein Mensch, wenn ich das nicht erreiche oder wenn ich das nicht machen kann?
Ja.
Und dass man ja dann auch irgendwann denkt, so ja, das hat was damit zu tun, dass ich irgendwie falsch bin, dass ich, weiß nicht, ich zumindest mit mir, mit meiner komplexen PTBS, dass ich oft von mir immer noch denke, weil ich kaputt bin, klappt das nicht. Und da gibt es halt für viele Leute verschiedene Begrifflichkeiten, womit sie sich halt selber bezeichnen. Aber das sind halt auch so Sachen, die halt von außen hin immer zelebriert werden, als etwas so, ne, das ist das Gegebene oder da musst du hin, das ist das Ziel. Aber viel wenig eben über diese Variabilität gesprochen wird. Also wie du das beschrieben hast, dass es halt, glaube ich, immer noch diese Akzeptanz in der Diversität fehlt. Also so, ne, dass dann Leute sagen so, boah, ich habe voll Bock einfach nur zu lesen und nicht mit Leuten zu interagieren. Und es gibt immer mal wieder so diese Punkte oder keine Ahnung, ich liebe es gerne, shoppen zu gehen mit Friends oder whatever. Und für andere ist das dann halt immer so, boah, kann ich gar nicht oder Albtraum oder sonstige Sachen. Da fehlt, glaube ich, für einige Leute immer noch so diese Vorstellkraft. Also dass es halt möglich ist und hat vielleicht auch damit zu tun, so wie man erzogen wird in so einer kapitalistischen Gesellschaft. Vor allem, weil es irgendwie so höher, schneller, weiter immer noch ist. Und ja, natürlich halt, wir waren vorhin schon bei LinkedIn, aber Instagram ist halt auch so eine Plattform, wo halt so sehr vieles so gezeigt wird. Und natürlich folgen sehr viele von uns auch irgendwelchen Accounts mit riesiger Reichweite, die dann halt auch nochmal sowas sehr deutlich machen. Ich finde, das verschränkt halt auch so ein bisschen diese Lebensrealität und halt doch dieses Privileg, das Leben so krass gestalten zu können. Weißt du, was ich meine? Also das ist halt, Leute gar nicht realisieren, boah, fuck diesen Kapitalismus, kümmere dich wirklich darum, worauf du absolut Bock hast. Und natürlich haben Leute Angst, so Sachen nicht mehr machen zu können oder Sachen zu verpassen. Sowas halt mit Festivals ist dann immer so, boah, das Festival war jetzt ultra toll und das nächste wird noch toller und ne, dieses ganze Festival-Sommer-Gedöns, also wenn wir jetzt von Konzerten reden. Man merkt, ich habe ultra viel Ahnung von Festivals, weil ich irgendwie alles über einen Kamm schere.
Also jetzt schon mal große Sorry an alle Leute, die gerne auf Festivals gehen, ein Konzertsommer vor sich haben oder sich einen Bulli ausgebaut haben. Das ist nicht persönlich gemeint.
Nicht persönlich, sondern nur um das Phänomen. So. Auch in meiner Lebensrealität habe ich auch sehr oft darüber gedacht, so ja, warum habe ich überhaupt keinen Bock auf Prides zu gehen? Ja. Weil ich mich da halt nicht sehe, weil ich danach tagelang einfach nicht aus der Tür komme, weil ich so reizüberflutet bin, weil es mir so schlecht geht, weil Diskriminierung stattgefunden hat innerhalb der Community und das immer noch so unreflektiert ist, weil da nicht genug Awareness da ist, weil so zu viel Kapitalismus, die Gründe gehen endlos. Das bin ich. Ich achte halt wirklich darauf, was mir gut tut. Und das ist ja auch so, wie du es beschrieben hast, dass du dich ja auch explizit freust, wenn Freundinnen dich mit einbeziehen und sagen so, boah, ich habe an dich gedacht. Und dass sie ja dann ja auch so eine Art Teilhabe ermöglichen. Dann ist es halt über Fotos oder Videos. Ich könnte mir auch vorstellen, über irgendwelche Mitbringsel, wenn das halt was für dich wäre. Also, dass sie dann halt wirklich sagen wollen, so, boah, wir haben halt an dich gedacht und es ist halt voll schade, dass du nicht daran teilhaben konntest, so in dem Ausmaß wie wir. aber wir wollten dich trotzdem inkludieren. Und das ist auch, glaube ich, so was immens Wertvolles, wie man halt auch ein Miteinander gestalten kann.
Ja, total. Ich bin da auch sehr, sehr dankbar für, wenn das Menschen auf dem Schirm haben. Und neulich wurde mir die Frage gestellt, ob wenn Menschen sich treffen und ich nicht dabei sein konnte, ob ich mich darüber freuen würde, wenn ich Fotos und Videos geschickt bekomme oder ob es mich noch trauriger machen würde, gar nicht erst dort sein zu können. Ich glaube, dass das auch total tagesformabhängig sein kann oder auch für manche Menschen sich für das eine und andere für das andere entscheiden würden. Aber ich finde, dass da und auch wenn wir fragen, wie gestalten wir dann ein Leben in dem Rahmen, welcher möglich ist, dass du da ganz klar sagst, okay, was tut dir gut? Was tut dir gut und was ist dir wichtig? Und wie können wir das, was dir wichtig ist, möglichst so gestalten, dass es für dich gut anfühlt? Wenn du sagst, du willst unbedingt mal auf einer Pride sein, die sich gut anfühlt, vielleicht können wir einen safer Space haben nach einer Pride, indem wir nur Menschen einladen, mit denen wir uns wohlfühlen. Und dann sind wir vielleicht nicht auf einem krassen Truck, aber dann haben wir unsere eigene kleine Pride danach. Und vielleicht müssen, ja, ich glaube, es gibt immer Möglichkeiten und auch diese Möglichkeiten sind eben sehr an Privilegien gebunden. Gerade viele Menschen, die chronisch krank oder schwer behindert sind, die haben nicht die Möglichkeit, komplett einer Lohnarbeit nachzugehen. Und das bedeutet eben auch, dass das, was dann innerhalb der Möglichkeiten zu gestalten ist, vielleicht einen anderen Rahmen hat, als wenn die finanziellen Möglichkeiten unendlich sind. So, dann würde ich mir vielleicht auch ein Heimkino bauen und weiß ich nicht, jetzt habe ich nur schlechte Beispiele, aber dann würden viele Menschen vielleicht auch nicht in Einzimmerwohnungen wohnen, sondern größer, weil sie die Möglichkeiten hätten und weil es einfach mal gut tut für Menschen, die sehr viel Zeit daheim verbringen, auch mal einen anderen Raum zu sehen, aber wir haben halt nicht alle diese Möglichkeit. Und trotzdem glaube ich, dass es, oder gleichzeitig glaube ich, dass es immer einen ganz kleinen Gestaltungsspielraum gibt. Und natürlich wäre es leichter, wenn ich sagen würde, okay, it is what it is und wir arbeiten damit weiter. Und natürlich würde es Menschen, die diese Trauerprozesse durchlaufen, wahrscheinlich leichter gehen oder auch, es geht ja auch ganz viel um das Thema der Krankheitsakzeptanz an der Stelle. Natürlich lebt es sich dann leichter, wenn wir sagen, naja, die Krankheit, die ist so, die bringt das und das mit sich und damit schreiten wir jetzt voran. Aber ich glaube, was dabei vernachlässigt wird, ist, dass unsere Seele ja mitreißt und dass wir ganz unterschiedliche Interessen haben. Und ich höre auch ich lese von anderen Menschen, denen es ähnlich geht, dass sie sagen, okay, ich habe eigentlich so viel Bock auf das Thema und auf das Hobby und ich würde gerne mal das ausprobieren, aber dieser Körper, der lässt das einfach nicht zu. Und dann ist es einfach ein Prozess, der einfach länger dauert, bis diese Krankheitsakzeptanz da ist. Wir haben ja auch alle ganz unterschiedlich lange Zeit, uns daran zu gewöhnen. So, in meinem Fall, ich lebe mit dieser Erkrankung schon sehr lange. Das bedeutet, dass das Thema für mich kein neues ist. Es gibt aber auch Menschen, die werden von jetzt auf gleich krank und sind von jetzt auf gleich hausgebunden und haben dann vielleicht 3 Wochen, sich daran zu gewöhnen. Und daran kann sich niemand so schnell gewöhnen.
Ich habe gerade so viele Fragen, aber ich glaube, ich würde damit anfangen oder zumindest mit so einer These reinsteigen. Ich meine, ich könnte mir das bei Menschen auch so absolut schwierig vorstellen, so emotionslos da reinzugehen. Also wirklich halt so auch im Sinne dieses Kapitalismus so, ja, das ist jetzt deine Herausforderung, deine Challenge und jetzt musst du da damit klarkommen irgendwie. Also es würde ja auch die Tragweite von solchen Lebensrealitäten ja auch immens verkürzen, wenn wir einfach so sagen könnten, ja, it is what it is und das ist jetzt so. Und das würde ja, also weil ich finde, Emotionen kann so eine immense Tragweite sein und halt auch gerade Trauer und das Teilhabe an Trauer mit anderen, dass man sehen kann, okay, da ist jetzt was passiert oder es wird jetzt was passieren oder es ist ein jahrelang andauernder Prozess, der eben wie du es selber beschrieben hast, dein Trauerprozess wird dann halt damit enden, wenn du nicht mehr hier bist. Und ich finde, wenn da gar nicht so eine Emotionalität da drin wäre, dann könnten wir doch gar nicht, also dann wären wir auch gar keine Menschen. Weil das ist ja auch so diese Grundessenz, so dass wir ja fühlen können und dass wir so eine Ungerechtigkeit fühlen in dieser Tatsache und dann trotzdem sagen, so hier, ich finde das nicht in Ordnung, dass das passiert, auch wenn ich nichts daran ändern kann.
Total. Ich glaube, es würde es einfacher machen.
Voll.
Und damit macht es eben auch die Komplexität dessen unsichtbar, weil das ist ja nicht nur das Trauern um irgendwie diese Lebensrealität, sondern es ist ja gleichzeitig ein Gestalten von dem, was noch da ist. Es ist auch immer ein, okay, kann ich mich darauf verlassen, dass der aktuelle Status so sehr bleibt, dass ich damit da überhaupt was aufbauen kann? Weil wir Menschen sind ja auch immer so ein bisschen Gewohnheitsmenschen und wenn wir uns gerade an was gewöhnt haben, dann kommt vielleicht schon irgendwie das nächste große Thema um die Ecke. Dann ist es ja auch so, dass um das zu sichern, was gerade da ist, braucht es ja auch ganz viel Kraft, es braucht ganz viel Organisatorisches mit Ärztinnen, TherapeutInnen, Sozialämtern, Krankenkassen und so weiter. Das heißt, selbst die Zeit und die Kraft, die da ist, die ist ja nicht nur mit, ich liege jetzt entspannt auf dem Sofa und schaue einen Film, sondern also das ist ja auch ganz, ganz viel, und da sind wir wieder beim Thema Social Media. Ja, dann sind wir viel zu Hause und dann kommt aber auch, ja, aber dann geh doch arbeiten. Oder ja, du liegst aber auch ganz schön viel rum, beweg dich doch einfach mal. Und auch das sind ja auch nur so Teile dieser Realität, weil all das zu organisieren, also es ist, ich glaube, Personen, die jeden Tag unterwegs sind, die jeden Tag irgendwie busy sind, die sind auch mal froh, wenn sie einen Tag auf der Couch liegen. Wenn du 24 Stunden lang Symptome hast, mit denen andere vielleicht irgendwie in die Notaufnahme fahren würden, aber du bist einfach unfassbar lang dran gewöhnt, dann chillst du nicht auf dem Sofa und guckst einen Film, weil du halt auch irgendwie weißt, okay, du musst es gerade aushalten und gleichzeitig musst du aber auch noch deine Kasse und das Amt zurückrufen und du musst nächste Woche noch zum Arzt und wenn die neue Verordnung nicht durchgeht, dann musst du da wieder. Für mich ist chronisch krank sein so ein bisschen der Vollzeitjob, der mir Geld nimmt, anstatt was mir Geld bringt. Und nebenbei muss ich natürlich trotzdem halt irgendwie gucken, dass alles läuft. Und deswegen ist das so viel mehr als nur diese emotionale Trauerverarbeitung.
Gerade eben dieser Aspekt, dass dann bestimmte Verhaltensweisen oder Lebensrealitäten damit assoziiert werden, dass das dann halt auch zum einen verkürzt, dass ja sowas wie Ruhe oder Entspannung oder was auch immer damit porträtiert wird in dem ersten visuellen Blick, das muss man sich erst verdienen, zu entspannen, wenn man busy war, wenn man das Ganze gemacht hat, Urlaub gemacht hat, darf man ja nur machen, wenn man es irgendwie verdient hat. Also mit, ich habe was geleistet und das ist meine Belohnung oder was auch immer. Und das verkürzt es ja zum einen auch. Und das andere, was du ja auch beschrieben hast, eben, dass nur weil eine Person in dem Fall auf einer Couch liegt, können ja trotzdem tausend andere verschiedene Dinge stattfinden.
Ja.
Und ich frage mich, ob das halt auch wieder an dieser verkürzten Sichtbarkeit liegt. Liegt es an verkürzter Empathie? Oder welche der vielen Gründe können das sein, dass Leute einfach nicht realisieren, was andere Menschen für Lebensrealitäten haben?
Ich kann mir gut vorstellen, dass da vielleicht auch so ein bisschen reinspielt, wie wir ein Bild von Erkrankung in unserer Gesellschaft zeichnen. Und ich finde es ganz spannend, die WHO hatte, als sie die erste Definition von Gesundheit und Erkrankung geschrieben hat, haben sie geschrieben, die Gesundheit ist die Abwesenheit von Krankheit. Und das bedeutet, dass in dem Moment, in dem du einen Schnupfen hast, bist du nicht mehr gesund. Aber das verkennt ja total die Lebensrealität von ganz, ganz vielen Menschen, weil Gesundheit und Erkrankung ist ja eigentlich ein Spektrum. Und inzwischen ist die anerkannte Definition dazu übergegangen, zu sagen, Gesundheit definiert sich über Wohlbefinden. Und selbst wenn körperlich vielleicht keine Erkrankung nachgewiesen ist, du das ja aber nicht gut geht, du Symptome hast, du in deiner Teilhabe eingeschränkt bist, dann bist du da nach der Definition halt erkrankt. Und das finde ich, das zeigt, wie wir irgendwie, wie sich auch Gesundheit wandeln muss und das Verständnis von Gesundheit und Erkrankung. Und meine Erfahrung ist, dass das, was wir sehen, ganz häufig etwas ist, was wir besser greifen können. Wenn wir es direkt miterleben, dann können wir es greifen. Und wenn ich jetzt eine Erkrankung habe, die sehr sichtbar ist, weiß nicht, ich habe mir einen Arm gebrochen und ich habe jetzt einen Gips, dann ist es sehr greifbar und sehr logisch erklärbar, wie das gerade ist. Aber wir können ja nicht, wir haben ja alle keinen Röntgenblick. Also ich kann ja jetzt nicht in deinen Körper gucken und gucken, ob du eine Organmalformation hast. Schmerz zu messen ist ja auch ziemlich schwierig. Und ich kann auch nicht sagen, ah ja, ich sehe dir gerade an, ob du Schmerz hast oder nicht. Weil wir alle haben ja ganz unterschiedliche Coping-Mechanismen. Und wir gewöhnen uns an Zustände, an die wir uns dachten, nie gewöhnen zu können, weil wir einfach lang genug mit ihnen leben. Und das ist dann unser Normal.
Gerade bei dem Thema Gesundheit stimme ich dir ja voll zu, dass es dieses Problem an diesen Definitionen sehr oft hängt.
Ja.
Eben halt, wann bist du gesund und wann bist du krank? Und ich glaube, damit geht ja auch viel einher, so dass dann Leute auch eben sagen, so irgendwann ist ja auch mal gut. Und dass halt Leute zu oft, glaube ich, an diesen gebrochenen Arm denken, wo man denkt, so, okay, der ist einmal gebrochen, dann hast du irgendwie 6, 8 Wochen, warst es und dann bist du sozusagen geheilt. Und dass Leute dann, glaube ich, aber nicht realisieren, wenn Ärztinnen oder Therapeutinnen einem sagen, so, sie werden nie wieder gesund. Also that's it. Oder wenn dir das halt so mal gesagt wird, im Zuge einer Diagnose, also jetzt, ich kenne das halt aus mentalen Gesundheitsproblemen, dass mir dann gesagt worden ist, so, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jemals einen Zustand erreichen werden, der an gesund ranreicht. Und das ist halt, womit sie klarkommen müssen. Sie werden nie gesund sein nach diesem Maßstab. Oder halt, wie du das beschreibst, so dass du merkst, dass es mit den Jahren hinweg dann halt nicht besser wird, sondern halt eher in eine andere Richtung geht. Das ist ja auch, finde ich, eine Verantwortung ist, nicht nur von der WHO, weil die WHO, klar, die ändert natürlich dann halt deren Definitionen. Die haben dann die Konventionen, auf die sich dann halt auch Länder beziehen können zu verschiedenen Themen, sei es jetzt Menschenrecht, sei es jetzt behinderte Menschen beziehungsweise Menschen mit Behinderung. Die haben dann diese ganzen Sachen und Länder beziehen sich drauf und sagen so, ja, wir wollen uns dafür einsetzen. Und das ist ja genauso wie mit diesen ganzen Katalogisierungsmaßnahmen wie der ICD-11. Und die werden ja aktualisiert, wo dann halt bestimmte Erkrankungen nicht mehr Erkrankungen sind oder nicht mehr pathologisiert werden, wie beispielsweise Transgeschlechtlichkeit oder Homosexualität und. Und ich finde dennoch, dass das nicht so ankommt in unseren Alltag. Also es ist irgendwo verschoben und dann hängt es halt immer davon ab, mit welchen Ärztinnen du zu tun hast, mit welchen Therapeutinnen du zu tun hast, wie up-to-date die sind, womit sie sich beschäftigen und wie sie das halt auch in ihrer Arbeit verinnerlichen, wie sie dann halt eben mit Menschen, die chronisch erkrankt sind, umgehen und halt auch dieses Verständnis zeigen mit eben halt Energiehaushalt, mit Schmerzempfinden oder halt dem dauerhaften Vorhandensein von Schmerzen und wie Leute dann halt eben, du lebst ja gleichzeitig schon sehr lange damit und hast dich halt schon damit abgefunden, aber es gibt ja trotzdem diese Phasen und Momente, wo du dann halt denkst so, ja okay, jetzt sitze ich hier, so, was kann ich da jetzt machen? Wie ist es jetzt in deinem ganz bestimmten Fall, wie kannst du dir in solchen Momenten, wo du dann doch so gefrustet bist oder ein Ohnmachtsgefühl hast und das sind jetzt auch gerade nur so herausgenommene Vermutungen, Wie kümmerst du dich da in diesen Momenten um dich?
Ich glaube, dass es hilfreich ist, wie so eine Art Checkliste zu haben. Sozusagen, okay, mir hilft grundsätzlich, wenn es mir nicht gut geht, diese 15 Punkte. Und weil ich glaube, dass in dem Moment, wo du das fühlst, ist manchmal das Gefühl so groß, dass du nicht auf die Idee kommst, was zu tun. Weil weiß nicht, viele fallen dann vielleicht an, so dumb zu scrollen. Oder vielleicht auch Verhaltensweisen zu nutzen, die nicht super hilfreich für einen sind, sondern vielleicht eher kontraproduktiv sind. Aber das ist gerade in dem Moment vielleicht die erste Idee, die die Person hat. Und ich glaube, dass wir Dinge überleben können und durchstehen können, bei denen wir gar nicht damit gerechnet haben, dass wir das könnten. Und die Art und Weise, wie wir das überlebt haben, aus unserer eigenen Kraft heraus, dafür müssen wir uns nicht entschuldigen. Auch wenn das vielleicht erstmal von außen betrachtet nicht der einfachste Weg gewesen wäre oder vielleicht nicht der produktivste Weg oder nicht der heilsamste Weg vielleicht auch ist. Aber es ist erstmal ein Weg, dass wir gerade überleben konnten. Und dass wir überhaupt in einer Notsituation auf die Idee gekommen sind, das gerade können wir tun, damit wir überleben können, finde ich, ist etwas, worauf wir eigentlich total stolz sein können. Und vielleicht ist dann der nächste Schritt zu sagen, okay, vielleicht finde ich aber auch Wege, was mir gut tun könnte. Und vielleicht schreibe ich mir dann eben so eine Liste einmal runter, was mir helfen könnte. Vielleicht ist es, jemanden anzurufen. Vielleicht ist es, so ein Old-Time-Classic-Film ranzumachen, zu sagen, so der gibt mir immer ein gutes Gefühl oder der comfortet mich. Vielleicht ist es eine Runde Mittagsschlaf. Vielleicht ist es, alles mal aufzuschreiben. Vielleicht ist es die Runde Yoga oder dass ich mache ganz laut Musik an und tanze mich einmal aus. Vielleicht ist es ein, ich gehe heute zum Sport und vielleicht ist es ein, ich sage heute alle Termine ab. Und ich glaube, dass es da ganz individuell für Menschen ist, was da am Ende helfen kann und was nicht. Was ich aber gerade noch mal vom Gedanken hatte zu dem, was du davor gesagt hast. Du hast gesagt von einer Weile, dass wir so darauf getrimmt werden, in unserer Gesellschaft zu leisten und eben ja arbeiten zu gehen, produktiv zu sein und so weiter. Und ich glaube, dass chronisch erkrankte Menschen das machen damit. Also chronisch erkrankte Menschen, die leisten nicht an dem Moment, wo es ihnen gut genug geht zu leisten, sondern sie leisten konstant, während es ihnen eigentlich nicht gut geht, weil die Gesellschaft irgendwie einredet, ah, wir müssen das aber. Und wir haben unsere Tools oder Wege gefunden, wie wir in verschiedensten Zuständen möglichst produktiv immer noch sind. Und obwohl wir schon längst hätten Pause machen sollen, wo wir schon längst hätten sagen sollen, okay, das geht gerade nicht, machen wir es trotzdem, weil wir wissen, dass es die Gesellschaft erwartet. Und dann ist es ja auch sowas, das mit dem Urlaub sich verdienen, fand ich einen ganz, ganz, ganz wichtigen Aspekt. Weil wenn es Menschen gibt, die zum Beispiel nicht konstant produktiv sind oder sein können, die nicht 40 Stunden oder 35 Stunden oder 20 Stunden die Woche in einer Lohnarbeit nachgehen können, wenn diese Menschen dann in Urlaub fahren, dann bekommen sie häufig auf Social Media auch so Nachrichten, ah ja, krank bist du, aber kannst gut genug für den Urlaub, geht's dir. Es ist ja nicht so, dass wir dann Urlaub machen und es ist alles super. So, es ist halt nur vielleicht ein bisschen cooler, einmal im Jahr nicht mit Schmerzen im Bett zu liegen, sondern am Strand. So, die Schmerzen sind ja trotzdem da, weil wir das Beispiel vorhin hatten. Und das heißt ja nicht, dass das nur, weil jemand chronisch erkrankt ist, dass das ganze Leben, und dann sind wir wieder bei dem Anfang von dem, was wir besprochen haben, dass das ganze Leben sich um die Erkrankung drehen muss. Die ist immer dabei. Und das können wir nicht negieren. Und es ist auch manchmal ziemlich schwer auszublenden. Aber es heißt ja nicht, dass wir in unseren Möglichkeiten nicht auch leben. Und warum dürfen wir dann nicht in Urlaub fahren, nur weil wir es uns irgendwie nicht verdient haben?
Ich finde, das resoniert so sehr mit mir, weil ich glaube, auch für die Leute, die mich kennen, dass dieses Thema Urlaub und sich verdienen und chronisch krank sein, das ist auch etwas, was ich halt oft mache. Und ich glaube, das machen vielleicht auch viele, die mentale Gesundheitsprobleme haben, die halt eben sich irgendwann chronisch entwickeln oder halt zu Neurodivergenzen gehört, dass in vielen Kontexten, und da sind wir halt auch schon wieder bei diesem gebrochenen Bein, dass viele Sachen auch gar nicht halt ernst genommen werden, so. Und habe ich das dann halt auch verdient? Also dieses Thema so vielleicht auch so Schuldgefühle, die so mit einhergehen, so sich selber halt mal aus diesem ganzen Alltag rauszunehmen, der halt irgendwie mit Trauer, mit Schmerz verbunden sein kann. Und gleichzeitig könnte ich mir aber auch vorstellen, ich meine, wir haben jetzt über dieses Thema Urlaub, was so für sehr viele Leute halt so eine Assoziation ist von irgendwie Entspannung oder rausnehmen oder aus dem Kontext nehmen. Aber ich könnte mir halt auch eben vorstellen, dass gerade weil man sich halt in so einer Position befindet, in der man alltäglich halt eben von etwas umgeben ist, dass man sich gerade dann halt noch vielleicht viel eher ablenkt. Und du hattest das so ein bisschen beschrieben mit, ne, dass man Dinge tut, die einfach zum Überleben da sind. Und das bringt mich auch zu so einem Buch, was ich tatsächlich auch im Podcast einmal schon erwähnt hatte, von Gabor Maté, The Myth of Normal. Jedenfalls, er forscht auch sehr viel so zum Trauma. Er ist ja auch selber Holocaust-Überlebender. Und in diesem The Book of Normal wird dann halt auch beschrieben, so was für, man nennt es ja sehr häufig, was für Coping-Mechanismen gibt es dann für Menschen, die dann Dinge tun. Das ist dann halt natürlich in vielen Fällen, die er erklärt, sind das dann irgendwelche Waldüberlebende, Missbrauchsüberlebende, die dann halt Konsummissbrauch durch Alkohol oder halt Kaufsucht oder whatever. Aber er versucht dann halt auch zu erklären, so ja, aber das ist halt die plausibelste Begründung, weil dann Menschen beispielsweise beim Einkaufen, beim Online-Shopping, sie haben dann die Kontrolle. Sie haben das, was ihnen dann gefehlt hat. Und das ist ja auch so ein Ersatz für etwas, was halt nicht da ist oder nicht mehr da ist oder was sie wegbringt von diesen Ereignissen, die dazu geführt hat. Und ich könnte mir halt eben da halt auch vorstellen, dass auch dieses, auch schon wieder dieser kapitalistische Gedanke, so okay, man muss irgendwie sozusagen seinen Platz hier finden und irgendwas leisten und irgendwas machen und produktiv sein in dem Moment, dass ich das halt beispielsweise von mir kenne. Also ich kenne kein Limit irgendwie. Also bei mir ist es so, nicht nur durch die Neurodivergenz, das ist wie so ein, hier dieses Batterienhäschen, was so die ganze Zeit auf diesen Dingern so kloppt. Aber das ist halt so auch so, dass du dann ja dann auch, finde ich, sehr leicht kippen kannst in dieses so, okay, du übernimmst dich, weil du denkst, du musst dann halt, ne, in diesem ganzen Konzept noch mehr leisten, obwohl es auch da ja keinen so richtigen Maßstab gibt, wann ist denn jetzt eigentlich genug? Und wer bestimmt das? Und kannst du das überhaupt bestimmen? Was sich ja dann auch wieder, also ich weiß, einige chronisch erkrankte Personen benutzen, so um zu ermitteln, was so ihr Energiemaß ist, mit diesen Spoons, also mit diesen Löffeln, dass sie so sagen, also für die Leute, die da draußen das nicht kennen, korrigiere mich gleich gerne, Sabrina, wenn ich da falsch liege, aber im Grunde sollen diese Spoons, also diese Löffel, vermitteln so, wie viel Energie du hast und was, wie viele Löffel sozusagen kostet und wie viele Löffel man übrig hat, dann ist, glaube ich, Duschen sind irgendwie so 3 oder 4 Spoons, Arbeiten gehen ist dann halt irgendwie 4 und insgesamt hat man dann für den Tag so Pi mal Daumen 12 und das war's dann. Und genau, das ist halt so für viele Menschen mit chronischen Erkrankungen halt eben so ein Regelmaß zu schauen, so okay, was kann ich heute überhaupt machen und was nicht, weil wenn ich beispielsweise an dem Tag arbeiten war, dann ist ja schon bei 12 ein Drittel davon ist ja dann schon weg und dann bleibt ja nicht mehr so viel übrig, was man dann halt noch machen kann und man kann ja nicht irgendwie darüber hinausschießen oder sich Spoons ansammeln, sodass man sagen kann, so hier, die spare ich jetzt irgendwie wie so Sticker für, weiß nicht, so Geschirrset im Supermarkt so oder sondern so, wenn die 12 weg sind, ist weg. Und dann ist es aber eher wahrscheinlicher, dass wenn man sich übernimmt, dass es für den nächsten Tag vielleicht doch weniger sein könnten. Das ist so meine Definition davon.
Doch, ich finde die Theorie ziemlich gut. Ich habe tatsächlich gerade den Namen der Person dazu nicht mehr parat. Aber die Person, die diese Theorie entwickelt hat, die ist selber chronisch krank und die hat auch eine nicht direkt ersichtliche Erkrankung. Und da wurde sie von ihrem Gegenüber gefragt, okay, wie kann ich denn deine Krankheit verstehen? Und die saßen zusammen im Restaurant und sie kippte dann es war ein Löffel, waren dann auf diesem Restauranttisch und dann hat sie die ausgekippt und gesagt, stell dir vor, das ist die Energie, die du zur Verfügung hast. Und jede Aktivität unterschiedlich, nachdem wie anstrengend etwas ist, das ist ja im Endeffekt auch individuell. Also für eine Person ist Duschen Endgegner, für andere Personen ist Wäsche aufhängen der Endgegner, keine Ahnung. Und so wird so ein bisschen kategorisiert, welche Aufgabe in meinem Alltag erfordert wie viel Energie. Und stell dir vor, eine nicht chronisch erkrankte Person hat vielleicht 20 Löffel zur Verfügung und ich habe halt irgendwie nur 12. Und wenn ich duschen war und mir Essen gemacht habe und mich angezogen habe und meine Medikamente genommen habe und vielleicht nochmal mit meinen Ärztinnen telefoniert habe, dann sind vielleicht schon 6 Löffel weg. Und dann ist 8 Uhr morgens. Und für dich, oder würde das Gegenüber, was dann vielleicht nicht chronisch krank wäre, hätte vielleicht in dem Zug vielleicht erst 2 Löffel verwendet. Und weil die Dinge nicht alle so anstrengend sind und vor allem, weil die Person halt auch mehr Löffel hat. Und will und was damit so ein bisschen versucht wird, ist Pacing. Und zwar, das bedeutet, dass ich genau einteile, für was brauche ich viel Energie und was wenig, und dass ich meine Energie nicht zu sehr verbrauche, weil, wie du gerade schon gesagt hast, ich kann zwar mehr Löffel verbrauchen, als ich habe, aber die fehlen mir dann am nächsten Tag. Das bedeutet, wenn wir jetzt uns hier nicht online treffen würden, sondern in Präsenz, dann würde ich wesentlich mehr Löffel dafür ausgeben. Und das wären vielleicht, hätte ich, wenn ich über meine 12 Löffel hinausgehen müsste damit, würden die mir morgen abgezogen sein. Und das würde ich halt merken. Und es würde im Worst Case eine Zustandsverschlechterung mit sich bringen. Und man kann halt auch keine Löffel aufsparen, wie bei so einem Bankkonto. Also im Best Case habe ich einfach nur morgen wieder 12.
Aber zumindest über diese Spoon-Theorie habe ich ja dann auch von Social Media erfahren, dass es das überhaupt gibt. Und das ist ja auch schon wieder dieses, am Anfang des Gesprächs und an mehreren anderen Stellen, so eher so als kritisch betrachtet mit Social Media und was wir nach außen hin ausstrahlen, was dann nicht ausgestrahlt wird, wie Leute das interpretieren. Und gleichzeitig finde ich aber trotzdem eben durch diese Sichtbarkeit, und ich meine mich zu erinnern, so gut mein Kurzzeitgedächtnis funktioniert, dass du das ja auch von meintest, dass dadurch ja auch diese Sichtbarkeit da ist, durch eben halt, dass man dann über diese Spoons spricht, dass man über chronische Erkrankungen spricht und wie individuell sie sind, was bestimmte Leute machen können, was sie nicht machen können, dass es solche chronischen Erkrankungen gibt und wie halt der Alltag von dir und vielen anderen Menschen aussehen kann.
Ja, total. Ja. Es ist einfach die Möglichkeit einer sehr selbstbestimmten Teilhabe. Zum einen ist Social Media kommt ein bisschen auf die Plattform an, aber recht barrierefrei. Inzwischen kann man ja auch Alttext reinschreiben, also Bildbeschreibungen oder leichte Sprache nutzen, Videos mit Untertiteln oder eben Bilder auch vertonen, einfach damit Content möglichst inklusiv ist. Und da draußen sind so viele Barrieren, dass wir zu ganz vielen Orten gar nicht hin können. Und selbst wenn es vielleicht barrierefrei ist, wenn ich die Energie nicht habe, dann komme ich da auch nicht hin, auch wenn es einen Fahrstuhl gibt. Also eine Barrierefreiheit ermöglicht für ganz, ganz, ganz viele Menschen überhaupt erstmal Teilhabe. Und für manche erleichtert sie zumindest. Weil nur weil die Welt barrierefrei ist, werde ich nicht morgen, also wenn morgen die Welt barrierefrei ist, dann werde ich nicht morgen aufwachen und nicht mehr chronisch krank sein. Aber wenn sie barrierefrei ist, dann kann ich vielleicht viel besser dabei sein, weil ich dann Aufzug nutzen kann und nicht einen Löffel, der mir vielleicht für das Konzert am Ende fehlen würde, bei der Treppe schon ausgeben muss. Aber es gibt eben Erkrankungen, bei denen eine Barrierefreiheit im Außen nicht reicht. Und da ist natürlich Social Media eine großartige Teilhabe. So, ich kann jetzt auch auf Konzerte gehen. Ich kann mir Livestreams anschauen. Und ich kann dabei sein, wenn Freundinnen Dinge unternehmen.
Sabrina, du bist ja eine der Menschen, die sehr offen mit diesem Thema umgehen und natürlich halt auch sehr selbstbestimmt, was ich sehr schätze, weil ich Medien ja auch allgemein sehr kritisch betrachte mit wie und auf welche Art und Weise sie mit bestimmten Lebensrealitäten und Geschichten umgehen und ob es dann halt am Ende ja so ein Content-Piece ist, für die man dann halt Klicks generiert und so. Und ich finde, das stärkt nochmal diese Notwendigkeit und halt auch diese Wichtigkeit für Menschen, die nicht deine Lebensrealität teilen, so wie ich, einen wertschätzenden Umgang damit zu lernen. Also so nach dem Motto, so okay, wie können wir lernen, uns eben für Leute wie dich und ganz viele andere halt noch zusätzlich einzusetzen, um halt zu sagen, so ja, okay, Barrierefreiheit, all inclusive für alle, kriegen wir jetzt nicht hin von heute auf morgen, aber wie können wir uns da halt weiter reinsetzen? Sei es jetzt so als Person wie ich, die sich so, ja, würde ich es umschreiben, im so zivilgesellschaftlichen Rahmen sieht, aber auch darüber hinaus, gibt es da so Dinge, die du am stärksten fordern würdest?
Meinst du das auf gesellschaftlicher Ebene oder auf politischer?
Sowohl als auch individuell, weil wir haben ja individuelle HörerInnen in diesem Podcast. Und das kannst du natürlich so groß und klein umfassen, wie du dich da gerade fühlst und siehst.
Ich glaube, von bis wäre da ganz schön viel dabei. Ich versuche das einfach mal zu strukturieren. Ich kann zum einen über meine Lebensrealität als chronisch erkrankte, schwerbehinderte Person reden, sondern kann ich natürlich sagen, so, ich hätte gerne eine barrierefreie Konzerthalle. Das Ganze geht aber noch ein bisschen weiter. Und zwar leben wir in einem Rechtsstaat. Das bedeutet natürlich, dass viele Aspekte, wie unsere Welt strukturiert ist, wie unsere Gesellschaft gebaut ist, ist von rechtlichen Rahmenbedingungen abhängig. Das heißt, ich würde super gerne ganz viele Forderungen an die Politik stellen, weil ich glaube, dass Gesellschaft und Politik sich bedingen können. Ich gehe davon aus, dass Menschen mit Behinderungen in der aktuellen Legislaturperiode gar nicht so sehr im Fokus stehen und vielleicht und die Aspekte, die für uns schon jetzt schwierig sind, nicht gerade leichter werden, sondern entweder so schwierig bleiben oder noch schwieriger werden. Und dazu zählen eben nicht nur bauliche Barrieren oder Barrieren, sondern auch, wie sind Antragsverfahren, wie sind Fallpauschalen für ÄrztInnenbehandlungen, wie sind Zugänge zu ÄrztInnenbehandlungen, wie sind Anträge zu psychosozialen Unterstützungen, wie sind Anträge für soziale Unterstützungen, für sozialrechtliche Unterstützungen. Und wenn all das gesetzlich geregelt werden würde, dann müssten wir weniger Kraft da aufbringen, in unserer Gesellschaft dafür Awareness zu schaffen. Andererseits, wenn wir in der Gesellschaft dafür Awareness schaffen, sind wir vielleicht als Gruppe laut genug, dass die Politik es ändern würde. Weil das Ding ist ja, eine Demokratie fußt ja darauf, dass wir demokratisch sagen können, okay, das sind die Themen, die uns betreffen. Liebe PolitikerInnen, bitte setzt das um. Wenn wir gar keine Zugänge haben oder wenn wir gar nicht die Kraft haben, rausgehen zu können, wenn wir gar keine Kraft haben für eine politische Teilhabe, dann wird unsere Lebensrealität ja gar nicht sichtbar. Wir bleiben unsichtbar. Und deswegen ist Social Media so ein großartiges Tool, weil wir da möglichst selbstbestimmt sagen können, okay, ich bin noch hier. Auch wenn die Welt mich nicht mehr sieht, ich bin noch hier und ich habe was zu sagen und das ist mir wichtig. Ich denke aber genauso an pflegende Angehörige, Zugehörige, an pflegende Eltern und Erziehungsberechtigte. Ja, es gibt Gesetzesregelungen, wie lange Eltern oder Erziehungsberechtigte Kinder und Jugendliche bei Krankheit begleiten dürfen und dabei noch Geld bekommen oder irgendwann nicht mehr. Krankheit macht aber keine Pause, nur weil der Arbeitgeber sagt, ah du, sorry, ihre erziehungsberechtigte Person sind jetzt aber ein bisschen zu lange nicht im Büro. Darauf hört die Erkrankung nicht. Und auch da brauchen Menschen Unterstützung. Menschen brauchen Unterstützung, deren Alltag zu organisieren. Also es ist so viel mehr als nur eine vermeintlich, also als die bauliche Barrierefreiheit, sondern die passiert in so vielen Bereichen. Und all das, glaube ich, braucht noch Strukturwandel. Der Strukturwandel, und zwar dahingehend, dass wir Menschen mit chronischen Erkrankungen und oder Behinderungen und ihre An- und Zugehörigen ernst nehmen. Dass wir ihnen zuhören und sagen, was brauchst du? Und dann sind wir, glaube ich, auch ganz schnell bei der individuellen Ebene. Wir können immer mal fragen, okay, wie geht's dir gerade wirklich? Und ich meine gerade nicht dieses, ja, wie geht's dir, weil ich hören will, dass es dir gut geht, sondern wie geht's dir, weil ich wissen will, was du gerade brauchst und was dich gerade umtreibt. Weil wenn ich weiß, dass du gerade mit der und der Behörde zu kämpfen hast, dass du gerade voll Angst hast um die nächste Therapie und dass du gerade mega traurig bist, dass du beim letzten Geburtstag nicht dabei sein konntest, dann kann ich dir heute anders begegnen. Ich kann fragen, was brauchst du heute, dass es dir besser geht. Ich kann fragen, was brauchst du, was kann ich organisieren, damit du teilhaben kannst. Und ich kann fragen, ich habe gehört, du hast demnächst wieder diesen ÄrztInnen-Termin und ich weiß, dass das fucking Angst macht. Oh, Entschuldigung, ich weiß gerade nicht, ob ich das sagen darf.
Doch, hau raus, hau alles raus.
Ich weiß, dass dir das Angst macht. Möchtest du, dass ich dabei bin? Möchtest du, dass wenn wir demnächst in einem Restaurant sind und die bedienende Person dich diskriminiert, möchtest du, dass ich da was gegen sage, damit du da nicht alleine gegen was sagen musst? Und das sind diese Momente, in denen wir so viel mehr Verständnis schaffen können und vielleicht auch einfach nicht zu sagen, ja, ich weiß schon, was du brauchst, weil ich habe ja deine Erkrankung gegoogelt. Einfach zu sagen, jo, was brauchst du? Oder vielleicht auch, möchtest du heute überhaupt darüber sprechen oder nicht? Brauchst du gerade jemanden, der dir zuhört? Oder hast du einfach gerade Bock auf Ablenkung und wir können über was ganz anderes sprechen? Ich glaube, ich könnte so einen ganzen Fragenkatalog hier rein machen, aber ich will hier die Zuhörenden nicht überfordern. Aber im Endeffekt, was mir, glaube ich, wichtig ist, ist einfach zu sagen, wir können nicht von außen sehen, wie es einer Person geht. Und wir können auch nicht von außen sehen, was die Person gerade alles beschäftigt und womit sie gerade zu kämpfen hat. Aber wir können halt nachfragen. Und wir sollten diese Fragen so offen wie möglich stellen, damit die Person alle Möglichkeiten hat, so zu antworten, wie es ihr gut tut, und dass wir nicht mit unseren Fragen schon die Antworten suggerieren, die geht's ja gut, oder, ne? Genau, sondern versuchen, Raum zu schaffen. Und ich finde es aber auch genauso okay, wenn jemand sagt, hey, ich kann das heute den Raum nicht halten, dann können wir das genauso kommunizieren und sagen, okay, dann lass uns heute eher ablenken. Und das ist auch okay.
Ich finde, das hast du so sehr, sehr schön und gut umrissen, so von eben dieser politischen Lage zu der gesellschaftlichen als auch der individuellen Lage. Ja, ich würde aber schon wieder fragen, wenn beispielsweise jetzt in diesem ganz speziellen Beispiel, würde mir jemand diese Frage stellen, so wie du sie gestellt hast, ich wäre überfordert damit, weil ich nicht wüsste, wo ich anfangen müsste. Weil ich dann halt nicht wissen würde, und das ist halt so mein spezifisches Thema in der Neurodivergenz. Und ich weiß, das ist so ein ganz Me-Topic, aber ich finde, das ist auch so sehr individuell, dass man halt schauen müsste bei der Person, so, okay, braucht es halt so sehr spezifische Anstupser, sozusagen so, hey, wie du das gerade beschrieben hast, so, hey, mit diesem Termin, der bevorsteht, brauchst du da jemanden, soll dich jemand begleiten? Oder sei es jetzt dieser ganze Bürokratiekram, so, hey, ne, ich habe da ein bisschen Zeit, soll ich da mit zusammen gucken, sollen wir das zusammen machen oder sowas? Weil ich mir dann auch schon wieder das komisch vorstellen würde, wenn das eine random Person im Internet machen würde. Also deshalb halt so sehr individuell und so sehr spezifisch, aber trotzdem kann da ja jede Person irgendwie bei sich im Umfeld schauen, so, wie kann ich da bei bestimmten Personen andocken und vielleicht nicht nur bei chronisch kranken Menschen, sondern, weiß ich nicht, alleinerziehende Mütter.
Ja.
Oder halt queere Menschen, Menschen mit Migrationsgeschichte, die vielleicht auch so angesichts halt der politischen Lage da vielleicht auch eben zu strugglen haben, dass es da so viele Andockfelder gibt, wo man halt eben ja auch agieren kann und da unterstützen kann, und sei es dann halt einfach, ja, dieses gemeinsam irgendwie aushalten oder dieses gemeinsam halt einfach Zeit verbringen in der Situation, wo man selbst als helfende Person gar nicht so viel helfen kann.
Vielleicht ist aber damit schon genug geholfen. Also ich glaube, wir empfinden ja Helfen auch immer mit aktiv Handeln. Ah ja, ich habe dir doch jetzt die Wäsche zusammengelegt. Ah ja, ich habe dich doch jetzt dahin gefahren. Dann habe ich ja jetzt geholfen. Aber einfach nur da zu sitzen und diesen Moment gemeinsam zu teilen, ist manchmal ganz schön krass. Und es tut weh. Und ich fand aber den Aspekt, den du gerade genannt hast, zu der Individualität nochmal super, super relevant. Weil das ist es dann ja auch, wenn wir über Barrierefreiheit sprechen. Wenn du als Person ganz konkrete Anforderungen oder Anweisungen oder ganz konkrete Fragen brauchst, dann ist es ja ein Bedarf, den du hast. Und das wäre ja nicht barrierefrei, wenn ich dann meine Frage zu offen gestalte. Und wir haben einfach nicht, ja, die 5 Arten von Behinderungen oder chronischen Erkrankungen, also brauchen wir die Bedarfe, zack, und wir sind barrierefrei. Das ist halt super individuell. Und für manche Menschen ist es barrierefrei, Fragen sehr konkret zu stellen. Dann ist etwas für dich barrierefrei. Wie kann unsere Kommunikation möglichst barrierefrei laufen? Und dann kannst du ja sagen, so, alles klar, ich brauche konkrete Anweisungen. Gut, kriegen wir hin.
Ich finde, das erinnert mich an so ein Thema, mit dem ich mich jetzt zuletzt stärker beschäftigt habe. Also so dieses grobe Thema der, großes Wort, Ambiguitätstoleranz. Also dieses Aushalten von dem Dazwischen und diesem so. Weil natürlich ist es für viele Menschen einfach, Dinge zu unterteilen in gut, schlecht, gesund und krank. Ja, Leistung oder keine Leistung oder verdient oder unverdient. Also, ne, das kann man ja so ewig spannen. Und vielleicht passt das auch gar nicht rein, dieses Zitat, was ich mir jetzt so nebenbei rausgesucht habe. Aber das resoniert so schon seit ein paar Tagen mit mir. Und das hatte der Maler Paul Cézanne gesagt, oder soll er gesagt haben, solange man kein Grau gemalt hat, ist man kein Maler. Peter Sloterdijk, der Philosoph, hat das so ein bisschen weiterinterpretiert in die Richtung, solange man kein Grau gedacht hat, ist man kein Philosoph. Und ich finde, das könnte man noch weiter spannen, dass man ja, solange man nicht im Grau denkt, sind nicht alle mitbedacht. Also sowas in die Richtung. Das
ja, das finde ich richtig schön.
Und das ist auch etwas, wo ich finde, könnte jeder halt ansetzen zu hinterfragen, so okay, was ist denn halt wirklich die Lebensrealität dieser Person, die gerade halt diese eine Story auf Social Media teilt? Oder was ist jetzt die Lebensrealität von diesen Personen, die jetzt in diesem Newsbeitrag irgendwie beschrieben wird, weil ich da irgendwas zum Thema Inklusion gelesen habe? Was heißt das denn alles genau? Dass man da halt über dieses über diese vermeintliche Definition, was Inklusion heißt, was Barrierefreiheit heißt, das hattest du ja auch so beispielhaft genannt mit dieser Konzerthalle. Aber wie sieht es dann halt noch eben aus? Weil es kann halt so individuell sein, dass es, glaube ich, nicht schaden würde, da einfach noch weiter zu denken und halt eben, wenn wir bei diesen Zitaten Anreihung bleiben, dass man viel stärker noch in dieses Grau eintauchen muss.
Und auch Grau hat dann ja auch ganz viele verschiedene Facetten und an mancher Stelle ist ein bisschen mehr Weiß mit drin, an mancher Stelle ein bisschen mehr Schwarz. Für manche passt halt der eine hellere Grauton und für andere der dunklere. Ja, ich finde, das passt eigentlich ganz gut. Das ist ein schönes Zitat. Das nehme ich mit.
Sabrina, vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst.
Danke dir, Samson, für die Einladung und den Space und das Miteinander verweilen. Das war richtig, richtig schön und vielen Dank an alle, die da draußen zugehört haben und dass auch sich die Zeit dafür genommen haben. Und ich hoffe, dass ihr euch vielleicht an der einen oder anderen Stelle verstanden gefühlt habt oder vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch einen Aha-Moment hattet. Und ja, ich bin jetzt sehr, sehr beseelt von unserer Runde hier und vielen, vielen Dank.
Das war Trauerschatten, der Podcast über Trauer, Verlust und das Leben danach. In eigener Sache. Dieser Podcast ist selbst produziert und finanziert. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung auf der Plattform deiner Wahl. Damit hilfst du, dass der Podcast mehr Menschen erreicht. Falls du den Podcast finanziell unterstützen möchtest, findest du den Link zu Steady in den Shownotes. Jeder Beitrag hilft dabei, die laufenden Kosten zu decken. Idee, Redaktion und Produktion: Samson Gjubek. Idee und Cover: Jana Rodenbusch. Sounddesign und Kompositionen: Jim Bali.